ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen einen guten Abend. Was wir in diesen Tagen, ich denke mal, mehr als je zuvor lernen, das ist, wenn Europa angesichts der Flüchtlingskrise nicht solidarisch handelt und die Länder sich nicht gegenseitig unterstützen, dann wird diese Krise wohl weiter eskalieren. Italien ist auf Bitte Bayerns bereit, am Brenner wieder zu kontrollieren, um die Durchreise von Flüchtlingen irgendwie in den Griff zu bekommen. Ungarn dagegen verfolgt seine ganz eigene Strategie und ändert sie dann auch noch immer wieder. Zu was das führt, das konnte man heute wieder am Ostbahnhof von Budapest beobachten. Mehrere tausend Flüchtlinge hausen rund um diesen Bahnhof. Sie sind kaum, wenn denn überhaupt, mit dem Nötigsten versorgt. Die Polizei hat den Bahnhof für Flüchtlinge und Asylbewerber inzwischen wieder gesperrt. Zwischen ihnen und der Polizei kommt es zu Spannungen. Anna Tilak.
Nachmittags. Noch ist alles ruhig. Geduldig warten die Flüchtlinge am Budapester Bahnhofsplatz, dass ihnen irgendjemand sagt, wie es weitergeht. Ein paar Stunden später, Gerangel mit der Polizei. Die Flüchtlinge fühlen sich provoziert, sind wütend, weil immer noch nichts passiert ist. Trotz Registrierung kommen sie nicht weg. Nicht einmal die, die für über 100 Euro ein Zugticket gekauft haben. Der Bahnhof ist für sie abgeriegelt. Ich habe ein Zugticket. Aber die Polizei lässt uns nicht rein. Polizisten mit Spezialausrüstung rücken an, drängen die Flüchtlinge zurück auf den Platz. Manche werden abgeführt, ohne erkenntlichen Grund. Ibrahim aus Syrien hat seine ganze Familie verloren. Seit 5 Tagen ist er in Ungarn. Seitdem fühlt er sich wie ein Tier im Käfig, sagt er. Wir sind schockiert, total schockiert. Es ist so schlimm. Man kann sich nicht vorstellen, dass die ungarische Regierung ernsthaft Mitglied in der Europäischen Union ist. 3000 Flüchtlinge teilen sich eine Wasserstelle und 4 Toiletten. Die hygienischen Zustände sind inzwischen katastrophal. Hilfe kommt nach wie vor nur von Privatpersonen. Die ungarische Regierung überlässt die Flüchtlinge in Budapest sich selbst, umstellt von der Polizei.
Believe me, we don't know.
Ich weiß nicht. Glauben Sie mir, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Mein Gehirn hat aufgehört zu arbeiten. Schauen Sie sich die Familien, die Babys, die Frauen an. Mit Einbruch der Dunkelheit haben sich die Polizisten zurückgezogen. Die Flüchtlinge sind sich selbst überlassen. Und wieder steht eine Nacht auf dem harten Boden bevor.
Tja, und ich spreche jetzt mit Susanne Glas am Budapester Ostbahnhof. Susanne, die Zustände sind ja ganz offenbar unhaltbar und immer wieder überraschend anders. Wie soll das denn da weitergehen rund um diesen Bahnhof in Budapest?
Das ist die Frage, die wir uns natürlich alle stellen. Tatsache ist, die Polizisten haben sich zwar zurückgezogen, sie sind nicht mehr so sehr präsent wie tagsüber, aber sie sitzen in ihren Autos rund um den Bahnhof. Und inzwischen verdichten sich die Gerüchte, dass der Bahnhofvorplatz noch heute Nacht geräumt werden könnte. Das sind bis dato nur Gerüchte, zeigt aber, wie groß die Angst, die Verunsicherung hier ist. Die wird zum Teil auch bewusst noch geschürt. Und dann stellt sich natürlich die weitere Frage, wohin mit diesen vielen Menschen? Denn es gibt eigentlich keinen Platz für sie in anderen Aufnahmelagern und würden die tatsächlich freiwillig in Busse steigen und wieder weggehen vom Bahnhof, wo sie doch schon Fahrkarten haben, in Richtung Österreich und Deutschland.
Susanne, nun ist der ungarische Ministerpräsident Orbán ja morgen bei der EU-Kommission in Brüssel und er will um Hilfe in dieser Flüchtlingskrise bitten. Was ist denn von diesem Treffen nach Ihrer Einschätzung zu erwarten?
Dieses Treffen, um es mal so zu sagen, schürt natürlich die Gerüchte, dass Orbán heute Nacht noch räumen lassen könnte, weil er im Vorfeld vielleicht noch Macht demonstrieren möchte. Prinzipiell geht es ihm darum, dass er auch Geld möchte, finanzielle Unterstützung. Und natürlich wird darüber gesprochen werden, wie man weiter vorgeht. Es wird hier ja nach wie vor kein Flüchtling registriert, vielleicht ab und zu einer herausgepickt, aber prinzipiell registriert man die Leute nicht, man lässt sie aber auch nicht weiterreisen. Und dann gibt es natürlich immer noch die Hoffnung, dass eine politische Lösung nach diesem Treffen in Brüssel etwas näher sein könnte, als sie es bisher ist.
Vielen Dank, Susanne Glas, für diese Einschätzungen aus Budapest vor dem Bahnhof. Dass die Zahl der Flüchtlinge, die am Ende auch in Deutschland ankommen werden, dass sie eher noch zunehmen wird, das scheint mir ist doch ziemlich sicher. Alleine wenn man heute einen Blick auf die sogenannte Balkanroute warf, dann liegt das auch nahe. Und die beginnt zum Beispiel in Griechenland auf der Insel Lesbos hausen Tausende unter zum Teil dramatischen Umständen. Die griechischen Behörden sind offenbar nicht in der Lage, sie auch nur halbwegs angemessen zu versorgen. Am Münchner Hauptbahnhof war es dagegen heute ruhig. Die Münchner haben so viel Hilfsgüter vorbeigebracht, dass man das alles sogar erst einmal einlagern muss. Und in Mainz begrüße ich jetzt den Fraktionsvorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann. Schönen guten Abend, Herr Oppermann.
Guten Abend, Herr Roth.
Herr Oppermann, auch angesichts der dramatischen Entwicklung war und ist die Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölkerung, muss man ja sagen, wirklich beeindruckend groß. Befürchten Sie aber nicht doch, dass bei anhaltend steigender Flüchtlingszahl die Stimmung in der Bevölkerung irgendwann einfach kippen könnte?
Ich glaube, diese Hilfsbereitschaft ist eine unglaublich wertvolle Ressource, die wir im Augenblick in Deutschland haben, dass Millionen Menschen Empathie, Solidarität und Hilfsbereitschaft zeigen. Das ist großartig. Die Menschen sind sozusagen in Vorleistung gegangen. Jetzt brauchen wir aber auch entschlossene staatliche Entscheidungen. Und deshalb bin ich froh, dass wir am Sonntagabend Koalitionsausschuss haben.
Kommen wir gleich drauf. Aber haben Sie und damit natürlich auch die Große Koalition nicht diese ganze krisenhafte Entwicklung dieser Flüchtlingskrise in Europa verschlafen oder mindestens maßlos unterschätzt?
Nun, nicht alle staatlichen Stellen waren hinreichend vorbereitet auf das, was in den letzten Wochen und Monaten gekommen ist. Allerdings haben wir schon seit Monaten unsere Vorschläge auf den Tisch gelegt und haben gesagt, wir brauchen dringend eine Entlastung der Kommunen, damit die Kommunen und Länder nicht zu falschen Entscheidungen gezogen werden. Wir wollen nicht, dass sie Kultur- oder Sporteinrichtungen schließen müssen, weil sie jetzt so viel Aufwand haben, die Flüchtlinge anständig unterzubringen. Das wären völlig falsche Alternativen.
Nun hat heute Mittag der Innenausschuss des Bundestages Maßnahmen zu dieser Flüchtlingskrise diskutiert. Überlegt wird ja sogar, das Grundgesetz zu ändern. Was muss denn jetzt, auf kürzere Begriffe gebracht, so schnell wie möglich passieren?
Wir brauchen jetzt vor allen Dingen Flexibilität. Wir müssen die Flüchtlinge menschenwürdig unterbringen. Dazu müssen wir die Kapazitäten in der Erstaufnahme deutlich erhöhen. Wir haben 45.000 Plätze, die sind hoffnungslos überbelegt. Wir brauchen 100.000 zusätzliche Plätze. Aber wenn wir jetzt Kasernen umrüsten zu Erstaufnahmeeinrichtungen, dann können wir nicht die ganzen Bau- und Umweltvorschriften erfüllen. Das heißt, wir brauchen jetzt sozusagen einen Dispens von all diesen bürokratischen Vorschriften, damit schnell gehandelt werden kann. Und dann brauchen wir vor allen Dingen schnellere Verfahren. Noch immer dauern die Verfahren 5,4 Monate. Wir müssen erreichen, dass nur noch Flüchtlinge mit einer eindeutigen Bleibeperspektive an die Kommunen weitergeleitet werden. Dann wissen die Kommunen, diese Menschen bleiben auf Dauer hier. Die müssen wir jetzt integrieren.
Und am Sonntag, Sie haben es schon erwähnt, gibt es den Koalitionsgipfel zu diesem Thema Flüchtlinge. Sie wollen ja als SPD ein neues Einwanderungsgesetz, das alles viel einfacher und auch schneller machen soll. Die CDU-CSU will aber genau das nicht. Wie wollen Sie denn die überzeugen?
Und ich glaube, wir sehen ja, dass es kommen viele Menschen als Kriegsflüchtlinge, weil sie politisch verfolgt werden. Aber es kommen eben auch viele, die suchen Arbeit oder die wollen ein besseres Leben. Dafür habe ich großes Verständnis. Aber wir können die nicht alle auch aufnehmen. Deshalb brauchen wir ein Einwanderungsgesetz, das die Arbeitsmigration besser steuert. Wir müssen selber die Kriterien festlegen, welche Leute nach Deutschland einwandern können. Dann können wir den Zuzug auch begrenzen und besser steuern. Ein Einwanderungsgesetz steht deshalb nach wie vor auf der Tagesordnung.
Herr Oppermann, dann können Sie natürlich am Sonntag auf dem Koalitionsgipfel beschließen, was Sie wollen. Das hilft am Ende gar nichts, solange Europa in dieser Frage eben versagt und jeder das Problem dann am Ende dem anderen zuschiebt.
Genauso ist es. Europa zeigt sich im Augenblick von seiner schlechtesten Seite. Wir brauchen dringend eine neue europäische Flüchtlingsordnung. Die alte ist zerbrochen. Und wenn jetzt alle ihre Züge und Fähren nach Deutschland weiterleiten, dann wird das am Ende nicht funktionieren. Deutschland ist ein starkes Land. Wir können sicherlich mehr Flüchtlinge aufnehmen als schwächere Länder in Europa. Aber es kann nicht sein, dass einige Länder sagen, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Da brauchen wir jetzt wirklich Druck. Europa hat in der Griechenland-Krise, da gab es die Gefahr, dass wir Geld verlieren. In der Flüchtlingskrise besteht die Gefahr, dass wir unsere Werte verlieren. Das darf nicht passieren.
Herr Oppermann, haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke auch.
Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Internationale Zeitungen loben Deutschlands Umgang mit den Flüchtlingen und sie loben auch die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Den Innenausschuss des Bundestages, den wir eben schon erwähnt haben, den trieb aber trotzdem eine andere große Sorge um. Nämlich bis Ende August gab es in diesem Jahr in Deutschland 340 Anschläge auf Flüchtlingsheime. Das ist rund doppelt so viel wie im ganzen letzten Jahr. Kann es sein, dass dahinter organisierte rechtsextreme und ausländerfeindliche Gruppen stecken? Vielleicht sogar ein rechtsextremer Terrorismus? Welche Erkenntnisse es darüber gibt, das wollte der Innenausschuss heute Mittag vom Innenminister Thomas de Maizière wissen. Michael Stempfle.
Es ist bisher schlicht auch Glück und Zufall gewesen, dass nichts Schlimmeres passiert ist.
Wir wollen zum Beispiel wissen, warum es bei über 300 Anschlägen auf Flüchtlingsheime so dürftige Fahndungserfolge gibt.
Ich stelle mir natürlich schon die Frage, sind das alles Taten von Einzeltätern?
Die Innenexperten des Bundestags haben viele Fragen und vor allem eine schockierende Erfahrung aus den vergangenen Jahren. Die Mordserie der Terrorzelle NSU. Deuten die vielen Anschläge jetzt darauf hin, dass sich Rechtsextremisten wieder bundesweit organisieren? Was weiß der Bundesinnenminister?
Das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet das sehr intensiv. Wir tauschen uns mit den Ländern aus. Wir haben bisher noch keine Hinweise auf organisierte rechtsterroristische Strukturen. Aber wir haben das sehr genau im Blick.
Keine Hinweise. Das beruhigt die Opposition nicht wirklich, weckt ihr Misstrauen. Zumal der Minister nicht all ihre Fragen ad hoc beantworten kann.
Ob es denn eine Analyse der Sprengstoffe, Tatmittel und anderes gibt, die auf Strukturen, die auch übergreifend, nicht bloß regional verankert sind, schließen lassen, ist er die Antwort schuldig geblieben.
Umso irritierter sind wir, dass wir heute hier keine aussagekräftigen Informationen bekommen haben über Vernetzungen in der rechten Szene, terroristische Strukturen.
Anders als die Behörden warnen Extremismusforscher aber sehr deutlich. Die NPD in Heidenau habe im Hintergrund sehr wohl organisiert, habe nicht zuletzt den Nährboden für die Anschläge geschaffen.
Der Verfassungsschutz hat gesagt, wir sind überrascht von dem, was die NPD in Heidenau tut. Dabei tut die NPD dies seit 2 Jahren. Schon in Schneeberg, dann in Freital, dann in Heidenau. Das ist für die Dramatik dieser Feuergerilla unangemessen und zeigt die Schwäche der Sicherheitsbehörden nach wie vor, trotz der großen Debatte um die Fehler, die sie bei der NSU-Mordserie gemacht hat.
340 Anschläge allein in diesem Jahr. Einzeltäter, kleine Netzwerke oder gar ein bundesweiter Plan von Rechtsextremisten? Nicht zuletzt die NSU-Mordserie sollte den Behörden eine Warnung sein, so Experten, das Vorgehen der Extremisten nicht zu unterschätzen.
Den Umgang des Staates mit der Gefahr von rechts kommentiert jetzt Oliver Meyer-Rüth vom Bayerischen Rundfunk.
Die Sorge der Opposition, dass nach den Morden der rechtsradikalen NSU-Bande überregional vernetzte braune Terrorzellen entstehen, ist nachvollziehbar. Deutschlands Sicherheitsbehörden gaben ein jämmerliches Bild beim Umgang mit den NSU-Morden ab. Bundesinnenminister de Maizière tut gut daran, Inlandsgeheimdienst und Polizei immer wieder daran zu erinnern, rechte Staatsfeinde genau unter die Lupe zu nehmen. Fest steht, dass die geistigen Brandstifter namens NPD oder Dritter Weg per Internet ihre vergifteten ausländerfeindlichen Botschaften ins Land schicken. Solange diese keine strafrechtliche Relevanz haben, muss unsere Demokratie die Propaganda dieser Knallköpfe aushalten. Kaum auszuhalten ist die eher bescheidene Aufklärungsquote von zunehmenden Übergriffen gegen Flüchtlingsunterkünfte. Dort ist die Staatsmacht gefordert. Insbesondere, wenn der Inlandsgeheimdienst aufgrund der steigenden Zahl von Brandanschlägen wiederholt vor der Gefahr eines neuen Rechtsterrorismus warnt. Gar nicht mehr auszuhalten und ein Armutszeugnis für Polizei und Justiz ist unter den aktuellen Umständen allerdings, was sich in den letzten 2 Wochen in Sachsen abgespielt hat. Dort haben Neonazis und ihre Mitläufer das Signal bekommen, dass ihre Straftaten kaum noch geahndet werden. Sachsens Innenminister Ulbich hat massiv versagt, wenn er sich entschuldigt, dass ihm schlichtweg die Beamten fehlen. Schließlich ließ er sich auch noch von Linksextremen beim Multikulti-Fest in Heidenau vom Hof jagen. Bundesinnenminister de Maizière, der Sachsen und Dresden seine Heimat nennt, muss seinem Parteifreund Ulbich dringend Nachhilfe geben. Und außerdem muss er ab jetzt nicht nur mit Worten den Extremisten bundesweit deutlich machen, wo in einem Rechtsstaat deren Grenzen sind.
Oliver Meyer-Rüth hat kommentiert. Ja, und auch dies ist eine Realität in Deutschland. Die Erstaufnahmestellen für Flüchtlinge im ganzen Land, die platzen aus allen Nähten. Von Krieg und Elend gezeichnete Menschen müssen nach einer langen und sehr zehrenden Flucht in Zelten und Turnhallen in drückender Enge unterkommen. Städte und Gemeinden aber, die sind eben schlicht überfordert mit der stetig wachsenden Zahl von Flüchtlingen. Und dazu kommt, bald kommt der Winter und auch deshalb wird natürlich händeringend nach neuen Möglichkeiten der Unterbringung gesucht. Und dabei ist es heute in manchen Gegenden für viele in Deutschland lebende Bürger ohnehin schon schwierig genug, eine bezahlbare Wohnung zu finden, geschweige denn für Flüchtlinge. Verena Bünden.
Planen für den Winter. Eine aufblasbare, beheizte Halle soll diese Zeltunterkunft für Flüchtlinge ersetzen. Von einem Provisorium ins nächste. Der Düsseldorfer Wohnungsmarkt und die Zahl der Flüchtlinge lassen nichts anderes zu.
Wir haben im Moment in unseren kommunalen Unterbringungen noch über 300 Menschen, die tatsächlich asylberechtigt sind und damit auch eine Wohnung sich einfach selber nehmen könnten. Die finden hier in Düsseldorf im Moment nichts. Wir schmeißen die nicht raus, lassen die nicht obdachlos werden, aber für die wäre es natürlich dringend notwendig, bezahlbaren Wohnraum zu finden.
Nach diesem Zelt und der Halle wird für sie wohl erstmal die Containersiedlung kommen. Alles, um Zeit zu gewinnen. Gerade teure Städte wie Düsseldorf müssen nicht nur über den Winter planen, sondern auch langfristig. Etwa jeder zweite Flüchtling wird bleiben, vermutlich Jahre, bloß wo.
Wir müssen eben noch mehr bauen. Wir haben hier in Düsseldorf ein Programm, das vorsieht 3000 neue Wohnungen pro Jahr. Das wird nicht reichen, wenn wir die Menschen, die Flüchtlinge, die hierher kommen, integrieren.
Mehr günstiger Wohnraum in den Ballungszentren, das fordert der Deutsche Städtetag schon länger. Der Anteil der Sozialwohnungen hat sich in den vergangenen 20 Jahren etwa halbiert. Jetzt sei ein radikaler Wiedereinstieg in den sozialen Wohnungsbau dringend nötig, in Milliardendimensionen.
Ich glaube, dass der größte soziale Sprengstoff tatsächlich darin liegt, dass wir die alleinerziehende Mutter oder die Geringverdienerfamilie und die Flüchtlingsfamilie in den Kampf um die letzte billige Wohnung schicken. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf der Angebotsseite Entspannung schaffen.
Wieso nicht den Leerstand nutzen? Vom dichten Düsseldorf ins ländliche Westfalen etwa, wo die Bevölkerung abwandert. Aber wenn ein Flüchtling den Aufenthaltsstatus bekommt, kann er wie jeder andere seinen Wohnort selbst wählen und entscheidet sich meist für Großstädte, was die Lage verschärft.
Wir wollen nicht den Bau von Flüchtlingsghettos. Der soziale Wohnungsbau ist genauso zu öffnen für all die Menschen, die Einheimischen, die eben nicht die Mieten in Ballungsgebieten bezahlen können. Und es wird auch eine Aufgabe sein, insbesondere in Ballungsgebieten, weil alle Menschen dorthin ziehen, wo die Jobs am ehesten sind.
Eine Riesenherausforderung für die Städteplaner. Architekturprofessor Jörg Friedrich macht Vorschläge, um billig, schnell und doch dauerhaft zu bauen. Zum Beispiel will er Baulücken schließen und auf Flachdächer aufstocken.
Das ist eine Verdichtung, aber es ist auch ein Andocken an bestehende Architekturen und Siedlungssysteme, um auf diese Form, Art und Weise die Nutzungsgruppen nicht zu groß werden zu lassen und auf diese Art und Weise keine Ghettos entstehen zu lassen.
Ein erster Versuch soll an der Universität Hannover selbst entstehen. Auf diesem Flachdach ist im nächsten Jahr ein Aufbau geplant. Günstiger Wohnraum für Studenten und Flüchtlinge.
Nachdem das Bundesverfassungsgericht vor einiger Zeit das Betreuungsgeld gekippt hat, hat der Bund Finanzmittel übrig. Also 1 Milliarde Euro kann neu vergeben werden. Und jetzt ist natürlich ein Streit darüber entbrannt, wie diese Gelder verteilt werden. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will Bundesfinanzminister Schäuble von der CDU das Geld möglichst in den allgemeinen Haushalt fließen lassen. Dagegen möchte der Koalitionspartner SPD mit den Mitteln die Kindertagesstätten ausbauen.
Eltern sollte das Betreuungsgeld etwas mehr Freiraum bringen. Doch das Verfassungsgericht entschied, der Bund durfte das Gesetz gar nicht erlassen. Nun streitet die Koalition, was aus dem Geld wird. Der CDU-Finanzminister will es neu verteilen. Die SPD-Familienministerin wehrt sich.
Bevor alle schon immer das Geld verteilen, wäre mir wichtig, dass Klarheit darüber herrscht, dass dieses Geld weiter Familien zugutekommt. Dann gibt es unterschiedliche Vorstellungen, über die man reden kann. Meine Priorität hat die Umsetzung des Koalitionsvertrages.
Dort hat die SPD Akzente gesetzt, dennoch kein Grund zu streiten, findet die Union.
Es gibt viele Leute, die gute Ideen haben, was man mit dem Geld machen kann. Frau Schwesig hat andere Ideen als die Familienpolitiker der Union. Und Herr Schäuble hat auch Vorstellungen, was mit dem Geld passieren könnte. Und da müssen wir uns jetzt drüber unterhalten.
Das frei werdende Geld nicht in den Kita-Ausbau zu stecken, sei falsch, sagt die Opposition.
Ich glaube, hier geht es wirklich um eine politische Entscheidung. Und die politische Entscheidung muss darin bestehen, die Kinderbetreuung auszubauen. Alles andere ist ideologisches Fingerhakeln. Und das dient nicht den Kindern und nicht den Familien.
Kommende Woche beginnen im Bundestag die Haushaltsberatungen mit der Familienpolitik als Konfliktstoff. So scheint es.
Flugreisende müssen sich auf neue Streiks einstellen. Bei der Lufthansa ist kein Ende des Tarifkonflikts mit den Piloten in Sicht. Die Gewerkschaftsvereinigung Cockpit hat die Verhandlungen heute für gescheitert erklärt. Dabei hatte es zuletzt noch so ausgesehen, als könnten sich Unternehmen und Arbeitnehmervertretung einigen. Worüber genau sie sich streiten, dazu Anja Kohl.
Jetzt droht Streik Nummer 13. Seit anderthalb Jahren dreht sich der Tarifstreit in einer Endlosschleife. Er wird zur inneren Zerreißprobe für die Lufthansa. Schon lange geht es um mehr als nur die Betriebsrenten für die Piloten. Es gehe um die Zukunftsfähigkeit der Airlines und deren Manager. Mit den teuren Pilotenprivilegien könne man gegen die Billigkonkurrenz nicht bestehen. Die Piloten sehen das anders. In Wirklichkeit gehe es um die Auslagerung von Arbeitsplätzen in Tochtergesellschaften. Durch die Hintertür würden Dumpingtarife eingeführt. Die Lufthansa fährt bereits das härteste Sparprogramm aller Zeiten. Die härtesten Streiks aller Zeiten haben nun hohe Kosten verursacht. Laut Konzernangaben bisher 330 Millionen Euro. 500 Millionen Euro an Sparvorschlägen hätten dafür auf dem Tisch gelegen, entgegnen die Piloten. Doch die Lösung bleibt aus. Investoren verlieren die Geduld. 30% hat die Lufthansa-Aktie im Zuge der 12 Streiks verloren. Die Fronten scheinen verhärteter denn je. So langsam verfestigt sich der Eindruck eines ratlosen Konzerns.
Die Börsendaten. Auch heute ist der DAX nicht unter die psychologisch wichtige 10.000-Punkte-Marke gesunken. Der Leitindex schloss 0,3% im Plus bei 10.048 Punkten. Im Plus auch der Dow Jones in New York. Er ging bei 16.351 Punkten aus dem Handel. Die Stadt Köln will die für den 13. September geplante Oberbürgermeisterwahl verschieben. Grund sind Mängel bei den Stimmzetteln. Weil die Namen der Parteien dort deutlich größer gedruckt sind als die der Kandidaten, hatte die Bezirksregierung rechtliche Bedenken angemeldet. Parteilose Kandidaten würden so benachteiligt. Die mehr als 50.000 Stimmen, die unter anderem bereits per Briefwahl abgegeben worden waren, wurden für ungültig erklärt. Vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag hat ein Kriegsverbrecherprozess gegen Bosco Ntaganda begonnen, einer der mächtigsten Rebellenchefs im Kongo-Krieg. In den Jahren 2002 und 2003 habe seine Miliz Kindersoldaten zum Töten gezwungen sowie Mädchen versklavt und vergewaltigt, so die Anklage. Zudem sollen die Milizionäre tausende Menschen misshandelt und ermordet haben. Ntaganda, dem auch Selbstmorde vorgeworfen werden, beteuert seine Unschuld. In Venedig ist am Abend das 72. Filmfestival eröffnet worden. Auf dem roten Teppich zeigten sich zum Auftakt des ältesten Filmfestes der Welt viele Stars. Um den Hauptpreis, den Goldenen Löwen, bewerben sich 21 Beiträge, darunter auch zwei deutsche Co-Produktionen. Außer Konkurrenz läuft das Bergsteigerdrama Everest des isländischen Regisseurs Kormoakur als Eröffnungsfilm des Festivals.
Tja, wer würde das denn nicht ganz gerne mal dann und wann machen, nämlich in eine fremde Welt eintauchen, das Leben mal aus einer ganz neuen Perspektive betrachten. Das wäre was. Möglich ist das in sogenannten virtuellen Realitäten, also in solchen, die der Computer erschaffen hat. Und die Entwicklung dieser Technik hat ganz spielerisch begonnen. Im Computerspiel lässt es sich zum Beispiel etwa per Datenbrille in bunte Abenteuerwelten entfliehen. Aber zunehmend wird eben diese Computertechnik auch die Arbeitswelt verändern. Ärzte können Operationen trainieren, Verbraucher vom Sofa aus ihr Auto testen und Ölfirmen den Notfall auf einer Bohrinsel simulieren. Ab morgen wird die IFA, das ist eine der weltweit größten Messen für Unterhaltungselektronik, in schwindelerregende Welten entführen. Und Stefan Eppmeier hat sich da schon mal reinbegeben.
Eine Halterung und ein Handy. Mehr braucht man nicht, um in die virtuelle Realität abzutauchen. Die Bilder für jedes Auge getrennt erzeugt, ein 3D-Effekt, ähnlich wie im 3D-Kino.
schon los.
Okay. Jetzt können Sie sich ein bisschen umschauen.
Ja, Wahnsinn.
Also Sie können sich frei 360 Grad umblicken.
Der Effekt funktioniert wirklich super. Also man sieht noch so einzelne, ganz kleine, gerasterte, schwarze Punkte, aber ansonsten habe ich wirklich das Gefühl, ich bin da drin.
Hm? Genau.
Ah, jetzt geht's los. Okay, wow. Warum wird mir denn jetzt schwindelig? Das verstehe ich nicht.
Weil Ihr Innenohr nicht die Bewegung erfährt und spürt, die Sie räumlich wahrnehmen. Also Ihre Augen sehen eine räumlich glaubhafte Bewegung, aber das Innenohr kriegt diese Informationen nicht.
Professor Thomas Wagner erforscht virtuelle Realität. Mit seinem Team hat er echte Achterbahnfahrten virtuell erweitert. Der Kopf in der virtuellen Welt, der Körper auf der realen Achterbahn. In wenigen Wochen wollen Sie den ersten Vergnügungspark damit ausrüsten.
Ich glaube, das ist so beeindruckend, dass das auch alle Leute, die bisher noch gar keinen Bezug zu dieser Technologie hatten, verblüffen und auch überzeugen wird.
Nicht nur Freizeitparks sind überzeugt. Die Technik dieser Datenbrille, Oculus Rift, hat sich kürzlich, völlig überraschend, Facebook gesichert für 2 Milliarden Dollar. Games sind quasi von jeher dafür gemacht. Ab dem kommenden Jahr werden erste Brillen und Spiele veröffentlicht. Die Preise noch geheim. Auch Hollywood ist startklar. Beispielsweise lassen sich bereits die Dinos aus Jurassic World in 360 Grad bestaunen. Anwendungen für Architekten, Fitness und in der Medizin sind möglich, etwa zur Therapie von Höhenangst. 150 Meter Höhe virtuell besser zu verkraften. Allerdings könnte der Übergang von der virtuellen in die reale Welt gefährlich werden.
Wenn ich also etwa in einem Autosimulator virtuell sitze und dann mit dem echten Auto fahre, dann sind sich die Welten so nahe, dass es da Konfundierungen, also Verwechslungen geben kann. Wenn die Welten hinreichend unterschiedlich sind, dann nicht.
Die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt. Die Technologie weltweit gefragt. Virtuelle Realität, so gut wie jeder hat die Technik in der Tasche.
Und wir haben noch den ganz realen Blick auf das Wetter. Carsten Schwanke, was erwartet uns morgen?
Deutlich mehr Herbst morgen und vor allem auch in den nächsten Tagen als das, was wir bisher erlebt haben. Und ganz ehrlich, ich hätte gerne eine solche virtuelle Brille, um den aktuellen Schneefall zu sehen, den das deutsche Forschungsschiff Polarstern in der Nähe des Nordpols gerade hat, bei -3 Grad. Und aber genau dahin müssen wir schauen, Richtung Norden, denn von dort kommt die Luft. Zunächst dreht sich das Tief noch hier über der Nordsee und bringt mäßig kühle Luft zu uns nach Deutschland. Aber dann gibt es einen Kaltluftausbruch hier vom Nordpolarmeer Richtung Mitteleuropa. Und spätestens, wir sehen es hier unten, Samstag 2 Uhr. Dann zu Beginn des Wochenendes ist der Weg frei, dass diese Kaltluft schnurstracks zu uns nach Deutschland vorankommen kann. Stück für Stück wird es bei uns jetzt also etwas kühler. Aber wir haben auch noch ein paar andere Sachen, nämlich Regenschauer. Jetzt in der Nacht vor allem hier im Westen, zum Teil in Schleswig-Holstein und demnächst auch immer häufiger im Südwesten. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte zwischen 9 und 14 Grad. In den Mittelgebirgen kann es ein bisschen kühler werden. Morgen Vormittag bewegen sich dann die meisten Schauer, es sind allerdings eher schwächere Regenschauer, bewegen sich dann über die Mitte Deutschlands hinweg Richtung Berlin und Brandenburg. Auch im Norden kann es ein paar Regenschauer geben und Richtung Alpenrand. Auch dort wird es dann anfangen, immer stärker zu regnen. Auch am Nachmittag gibt es dort die kräftigsten Regenschauer direkt am Alpenrand, auch in den Alpen drin. Und im Südosten allgemein sogar auch kurze Gewitter dabei. Gleichzeitig zum Nachmittag und Abend kommen neue Schauer hier in den Nordwesten herein. Es bleibt also durchwachsen. Trockene Stellen gibt es auch, vor allem Richtung Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen. Hier steigen die Temperaturen deshalb auch auf 20 bis 21, 22 Grad. Ansonsten sind es meistens 17 bis 20 Grad. Im äußersten Südosten wird es allerdings auch etwas wärmer mit 22 bis 23 Grad. Dort weht der Wind auch aus südöstlicher Richtung, sonst kommt er aus West bis Südwest. In den nächsten Tagen dann geht es wechselhaft weiter. Am Freitag vor allem im Nordwesten, am Nachmittag Schauer und Gewitter, sonst vorübergehend auch mal freundlicher. Und zum Samstag, zum Wochenende hin, viele Wolken, kaum noch Sonnenschein. Es wird auch windiger und die Temperaturen erreichen nur noch Werte von 16 bis 20 Grad.
Carsten, herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Im Anschluss sehen Sie den Spielfilm Freier Fall. Und um 0.15 Uhr meldet sich dann Susanne Stichler mit dem Nachtmagazin. Wir sind natürlich morgen wieder für Sie da und bis dahin kommen Sie gut durch diese Nacht.